ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Hallo zum Tag in Berlin und Brandenburg. Heute mit Merit Reh. In Erkner hat ein Mann eine Frau angegriffen und so schwer verletzt, dass sie an den Verletzungen gestorben ist. Nach Angaben der Polizei kannten sich das 24 Jahre alte Opfer und der 29-jährige mutmaßliche Täter. Zwischen dieser Tat in Erkner und dem mutmaßlichen Femizid in Neuzittau liegen nur wenige Tage. Dort hatte am Donnerstag ein 19-Jähriger mutmaßlich seine ehemalige Freundin und einen Erzieher getötet. RBB-Reporterin Eva Kirchner fasst zusammen, was wir bisher über die Tat in Erkner wissen.
Gegen 6.30 Uhr werden am Montagmorgen Rettungskräfte in die Leo-Hendrik-Bekeland-Straße gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann eine Frau attackiert, fasst Polizeisprecher Marcel Patzwal das Geschehen zusammen.
Wir haben dann hier vor Ort eine schwerverletzte Frau im öffentlichen Verkehrsraum vorgefunden, die mutmaßlich mit einem Stichgegenstand angegriffen worden ist. Die Frau ist trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen, die eingeleitet wurden, hier vor Ort verstorben.
Ein Tatverdächtiger konnte zunächst flüchten, wurde aber wenig später von der Polizei vorläufig festgenommen. Der Bereich rund um die Brücke über das Flakenvlies wurde weiträumig abgesperrt. Mehrere Dutzend Polizeibeamte, darunter Kriminaltechnik und Spurensicherung, waren vor Ort. Einsetzender Regen erschwerte die Untersuchungen zunächst. Auch an einem PKW wurden Spuren gesichert. Dieser könnte in den Tathergang involviert sein, so der Polizeisprecher.
Das war ist ein Fahrzeug, was wir einem Zeugen zuordnen. Der soll auf den Täter versucht haben, einzuwirken mit dem Fahrzeug. In welcher Form, kann ich Ihnen nicht sagen.
Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei kannten sich der 29-jährige Täter und das 24-jährige Opfer, die beide einen Migrationshintergrund haben. In Erkner selbst hat sich die Gewalttat am Montag indes schnell herumgesprochen. Max Jokel, der die Brücke sonst für seinen Heimweg nutzt und nun mit Frau und Kind vor der Polizeiabsperrung steht, ist erschüttert.
Ja, da kommen halt schon Bedenken vor, weil das ist ja jetzt hier nicht das erste Mal. In Goseneiche sind ja auch schon zwei jetzt tot. Das geht halt auch im Kopf die ganze Zeit rum.
Dass es zwischen den beiden Gewalttaten, dem tödlichen Übergriff an einem Schulcampus in Gosen-Neuzittau mit zwei Toten und dem in Erkner, jedoch einen Zusammenhang gibt, schließt die Polizei derzeit aus. So Polizeisprecher Marcel Patzwal.
Wir als Polizei, wir als Ermittlungsbehörde haben mit den Ermittlern geprüft, ob es dort auch sachliche Zusammenhänge gibt. Wir erkennen aber hier zwei voneinander losgelöste Taten und führen auch dementsprechend zwei Ermittlungsverfahren und die Taten haben an sich miteinander nichts zu tun.
Im aktuellen Fall in Erkner werden nun in einem nächsten Schritt die Spuren ausgewertet. Es sollen noch weitere Zeugen gehört werden und auch der mutmaßliche Täter soll laut Polizei vernommen werden.
Zwei mutmaßliche Femizide innerhalb von wenigen Tagen in Brandenburg. Informationen dazu waren das von Eva Kirchner. Der Berliner Senat startet in eine, eher ungemütliche Woche. An deren Ende steht nämlich ein Ultimatum und dieses Ultimatum hat die Hackergruppe Resida gesetzt. Die Erpresser drohen weiter damit, am Freitag die Daten, darunter auch sensible Daten, zu veröffentlichen, die sie aus dem Landesnetz gestohlen haben, wenn das Land Berlin bis dahin eben nicht gezahlt hat. Ja, und die Forderung, 30 Bitcoin, umgerechnet rund 2 Millionen Euro. Am Freitag hatten Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU, und die Innensenatorin Iris Spranger, SPD, ja klargemacht, Berlin werde sich nicht erpressen lassen. Man werde nicht auf diesen Versuch eingehen. Und jetzt, wie soll's dann also weitergehen? Unsere Landespolitikreporterin Angela Ulrich hat versucht, Informationen dazu bekommen. Und das war gar nicht so leicht.
Es hat etwas von einem Ping-Pong-Spiel, nur ohne Spaßfaktor. Anruf bei der Senatskanzlei, da heißt es, wir können derzeit nichts sagen zum Hackerangriff. Die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt ermitteln. Anruf bei der Berliner Staatsanwaltschaft, nein, hier gibt's leider keine Infos, nur die Senatskanzlei hat die Kommunikationsfäden in der Hand. Es geht hin und her. Am Ende bleiben die Fragezeichen. Was wir wissen ist, Berlin wird erpresst und will diesem Erpressungsversuch nicht nachgeben. Das haben der regierende Bürgermeister Kai Wegner und auch Innensenatorin Spranger schon nach der Sondersenatssitzung am vergangenen Freitag gesagt. Daran habe sich nichts geändert, heißt es aus Senatskreisen. Aber was passiert, wenn dann die gestohlenen Daten veröffentlicht würden. Damit droht ja die Hackergruppe Resida, die angibt, fast 5,8 Terabyte an Daten aus dem Berliner Landesnetz erbeutet zu haben. Geodaten, Verfahren, Klagen, Rechtsgutachten, Verträge, Personalakten, Passwörter, Telefon- und Kontonummern und damit auch ganz persönliche Daten. Laut Resida von mehr als 12.000 Menschen. Die müssten informiert werden, um sich vorbereiten zu können. Und zwar schnell, findet Stefan Ziller, der Digitalexperte der Grünen.
In manchen Fällen wird Schutz nur so sein, dass man Sachen ändert. Ob das Passwörter sind oder Bankkonten, das muss man sehen, ob so eine Änderung nötig ist. In jedem Fall muss man vorsichtig sein, was da an Abbuchungen und Überweisungen oder so passiert. Und das kann man aber erst, wenn man weiß, dass man auf dieser Liste steht.
Bisher sind diejenigen, deren persönliche Daten offenbar erbeutet wurden, aber noch im Unklaren darüber. In einer internen Mail der vom Datendiebstahl betroffenen Verkehrsverwaltung steht:
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen derzeit keine Informationen zu einer gegebenenfalls bestehenden persönlichen Betroffenheit geben können.
Man möge auf verdächtige Umstände wie ungewöhnliche E-Mails oder Anrufe achten und diese melden, heißt es weiter. Ähnliche Anweisungen gibt es auch in anderen Senatsverwaltungen. Der grüne Ziller und auch andere Abgeordnete fordern schnelle Informationen an die Betroffenen. Am Dienstag in der Senatssitzung wird der Hackerangriff großen Raum einnehmen. Auch Senatorinnen und Senatoren haben Redebedarf angemeldet.
Wie geht's also weiter nach dem Erpressungsversuch gegenüber dem Senat? Angela Ulrich aus unserer Landespolitikredaktion hat versucht, Antworten zu finden. Die Brandenburger Landesregierung will in 2027 und in 2028 mehr Geld ausgeben als jetzt im laufenden Jahr. Und das, obwohl die Finanzlage ja eigentlich ziemlich angespannt ist. In Zahlen heißt das rund 18,4 Milliarden Euro im kommenden und dann etwa 18,6 Milliarden Euro im übernächsten Jahr. So steht es im Entwurf des Finanzministeriums. Gleichzeitig müssen aber fast alle Ministerien in ihren Bereichen sparen. Wie das gehen soll, zu Landespolitik. Reporterin Amelie Ernst.
Das Finanzministerium plant in den kommenden Jahren, die Gesamtausgaben der Ministerien so zu deckeln, dass die Ausgaben nach und nach von den steigenden Einnahmen des Landes überholt werden. Damit das klappt, mussten fast alle Ministerien harte Sparvorgaben erfüllen. Davon ausgenommen sind nur in Teilen das Bildungsministerium, damit neue Lehrkräfte eingestellt werden können, und das Innenministerium, wo jährlich 100 neue Polizistinnen und Polizisten dazukommen sollen, aber auch das Sozialministerium, das unter anderem steigende Ausgaben für die Sozialhilfe schultern muss. Ihr Sparsoll erfüllt haben beispielsweise das Wissenschafts- und das Umweltministerium. Für die Finanzierung der Hochschulen waren Rücklagen gebildet worden, die nun zum Großteil aufgelöst werden. Das Umweltministerium bringt mit höheren Wassergebühren für Landwirtschaft und Industrie mehr Geld in den Haushalt ein, ebenso mit zusätzlichen Einnahmen aus dem Landesforst. Auf einen besseren Kita-Betreuungsschlüssel und die Reaktivierung von Bahnstrecken will die Landesregierung aus Kostengründen bis auf Weiteres verzichten. Dennoch sind zur Erfüllung der Aufgaben neue Kredite nötig. 721 Millionen Euro sind es laut den Plänen im kommenden Jahr und 632 Millionen im Jahr 2028. Für dieses Jahr lag die Aufnahme neuer Kredite noch bei nahezu einer Milliarde Euro. Der Grund für die Kredite ist unter anderem die nach einem Gerichtsurteil deutlich gestiegene Besoldung der Beamtinnen und Beamten. Gleichzeitig sollen im ersten Schritt rund 450 Personalstellen in der Landesverwaltung abgebaut werden. Weitere sollen in den kommenden Jahren folgen. Morgen will das Kabinett von Ministerpräsident Dietmar Woidke über den Doppelhaushalt für die nächsten beiden Jahre beraten. Anschließend muss er vom Landtag verabschiedet werden.
Also der Brandenburger Doppelhaushalt morgen auch Thema im Kabinett. Das waren Informationen von Amelie Ernst. Man merkt, der Sommer verabschiedet sich so langsam und leise. Das sehen wir auch beim Obstangebot. Beeren, Kirschen, Nektarinen, die sagen langsam Tschüss und die Äpfel kommen. In Brandenburg hat heute die Apfelernte begonnen. Offizieller Auftakt war am Vormittag in Michendorf in Potsdam-Mittelmark. Und für uns war RBB-Reporterin Magdalena Bienert dabei.
Über 100 verschiedene Apfelsorten hat der Familienbetrieb Meiser in Michendorf. Und die Apfelbegeisterung dafür ebbt beim Ehepaar Justus und Jutta Meiser nicht ab.
Man sieht es ja auch an den vielen Sorten. Und wenn man jetzt guckt, was alles schon auf den Bäumen wächst, die wir selbst gepflanzt haben, das ist einfach, auch die Säfte schmecken ja alle unterschiedlich. Ist ja nie der Standard. Macht einfach Spaß.
Ist es so, dass die Streuobstwiesen tatsächlich auch sowas Langfristiges haben? Wenn Sie sich vorstellen, so ein Baum ist groß und er kann 100 Jahre und älter werden, das ist schon was richtig Tolles.
Dass hier nicht nur Obst als Mittel zum Zweck angebaut wird, merkt man auch an der Verbundenheit zu den 7 Streuobstwiesen. Denn die tragen Namen wie Marie,
Anna, Jutta oder Moni.
Benannt nach meiner Großmutter, die leider von uns gegangen ist. Die Wiese Jutta, die hier in Langerwisch liegt, benannt nach meiner Mutter. Und die Wiese Anna gegenüber, auch nach der Uroma benannt. Ja.
Sohn Tim Meiser arbeitet auch im Betrieb mit. Dieses Jahr spürt die Familie deutlich die extrem heißen Sommertage, sagt Vater Meiser.
Zweimal an die 40 Grad und sehr viel Obst ist runtergeplumpst. Und Sie sehen es vielleicht, wenn Sie schauen, ja, es ist Obst drauf. Aber vieles ist auch schon runtergefallen, vieles konnte nicht verwertet werden. Aber wir haben Obst und wir freuen uns auf die Verwertung.
Natürlich Apfelsaft, aber auch Cidre wird aus diesen Äpfeln hergestellt. Auch wenn die Ernte in Michendorf durchwachsen ist, der Gartenbauverband des Landes schätzt den Ertrag insgesamt auf 22.000 Tonnen, rund 20% mehr als letztes Jahr. Jetzt hoffen die Obstbauern auf faire Preise beim Verkauf in den Handel.
RBB-Reporterin Magdalena Bienert über den Auftakt der Apfelernte in Brandenburg.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Susanne Heim und Silja Sodke. Sommer 2026. In Südeuropa wüten so schwere Waldbrände wie nie. Feuer, die sich in Windeseile ausbreiten und Dörfer und Städte bedrohen. Die Brandenburger Waldbrandexpertin Juliane Baumann war vor Ort in Spanien, hat die Auswirkungen der Feuer miterlebt und sie hat ein unfassbares Ausmaß an Zerstörung gesehen.
Also ich war ja auf den Brandflächen. Das heißt, ich war nicht bei der Brandbekämpfung sozusagen aktiv dabei, sondern bin ein paar Tage danach gekommen, als die Flächen abgebrannt sind. Unser Fokus waren eigentlich Siedlungsgebiete, zu gucken, warum Häuser durch Waldbrände abbrennen. Das war schon sehr spannend für mich als Feuermanagerin. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch bedrückend. Wir haben viel mit den Menschen gesprochen, die schon teilweise wirklich unter Schock stehen.
In Deutschland ist Brandenburg das Bundesland mit den meisten Waldbränden. Die Kombination aus sandigen Böden, ausgedehnten Kiefernmonokulturen und immer längeren Trockenperioden schafft ideale Bedingungen für Feuer. Auch der Wald rund um Beelitz trägt die Narben der vergangenen großen Waldbrände. Die Feuer rückten damals bis auf wenige Meter an Wohngebiete heran. Genau hier setzt die Arbeit von Feuermanagerin Juliane Baumann an. Sie ist Expertin für den Schutz vor Waldbränden. Im Beelitzer Stadtwald sind vor kurzem Schutzstreifen angelegt worden, und zwar mit tierischer Hilfe. Schafe grasen hier. Die Tiere halten Gräser kurz, lockern den Boden auf und senken so das Brandausmaß. Juliane Baumann stellt außerdem fest,
was wir auch wirklich positiv beobachten können, ist, dass die jungen Bäume nicht komplett weggefressen werden, sondern sehr schnell schon eine Woche danach eben wieder austreiben. Also Eichen, kleine Eichen, Buchen, die treiben sehr schnell wieder aus und überleben auch die Beweidung.
Das Waldbrandschutzkonzept aus Beelitz ist deutschlandweit einzigartig und findet auch international Beachtung. Mitentwickelt hat es auch Johann Goldammer, er ist Feuerökologe.
Das, was wir für Brandenburg auch schon immer empfohlen haben in der Vergangenheit, dass wir unsere Waldflächen auflockern müssen. Wir müssen sie räumlich gliedern. Und wir nennen das Waldbrandschutzkorridore. Das ist einmal, um den Wald selbst nicht Gefahr laufen zu lassen, dass er unkontrollierbar brennt, sondern aber auch anliegende Ortschaften, Häuser, Ortsrandlagen gleichermaßen zu beschützen.
Juliane Baumann will weiter untersuchen, welche Maßnahmen wirklich helfen.
Wir werden nicht verhindern können, dass es brennt. Aber wir können verhindern, dass Feuer zur Zerstörung führt.
Für Juliane Baumann und Johann Goldammer ist klar, wir müssen von den Erfahrungen aus Spanien lernen und Wissen vernetzen, um mit der Herausforderung zunehmender Waldbrände umzugehen.
Ja, und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Reh.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Zu hören in der ARD Sounds App.